Es ist Zeit für eine neue Folge Fupalava. Mein Name ist Markus Becker und für heute haben wir wirklich einige Themen abzugrasen, denn es ist viel passiert am Niederrhein. Der Ligabetrieb läuft ja aktuell nur in der Regionalliga und vielleicht steigen wir da direkt ein. Und Spieltag 2 hatte wirklich einiges zu bieten und zwar Tore, Tore, Tore. 40 Treffer an einem Spieltag wird dieses Mal wohl kaum zu überbieten sein und dabei gab es einige richtig deutliche Ergebnisse. Dabei 3x5:0. Und das war nach dem ersten Spieltag wirklich nicht zu erwarten, denn da gab es noch einige knappe Ergebnisse. Also jetzt wird besonders interessant, ob sich so mancher dann in einen Abwärtsstrudel reißen lässt oder so eine hohe Klatsche schnell abhaken kann. Türksport Dortmund beispielsweise war noch vor der Saison hoch eingeschätzt als Aufsteiger und musste jetzt eben gegen das Schwergewicht MSV Duisburg in der Regionalliga eine 5:0-Pleite einstecken. Fupa war auch beim ersten Heimspiel der Zebras vor Ort und bevor ihr von unserem Marcel Eichholz ein paar Eindrücke zum Spiel bekommt, lasst euch einmal noch kurz von der Atmosphäre nach der Partie berichten.
Was war das bitte für ein Spiel? Der MSV Duisburg schlägt vor über 18.000 Zuschauern Türksport Dortmund mit 5:0 und springt an die Tabellenspitze der Regionalliga West. Schon in der ersten Halbzeit haben die Zebras 3 Tore erzielt. Den Anfang machte Gerrit Wegkamp, es folgte Patrick Susek mit einem Doppelpack. Nach dem Seitenwechsel hat Jakob Bogjans dann den Deckel drauf gemacht. Und die Mannschaft feiert mit den Fans. Emotionen im Wedau-Stadion, wie man sie schon lange nicht mehr gesehen hat. Hier wächst richtig was zusammen. Nächste Woche geht es dann im Derby gegen Rot-Weiß Oberhausen. Von den Rängen kamen gerade schon die entsprechenden Grüße an die Nachbarstadt. Auch aus Oberhausen berichten wir natürlich live und wir freuen uns, wenn ihr euch in den Live-Ticker reinklickt.
Danke dir, Marcel. Und das war natürlich das richtige und wichtige Stichwort, denn 5:0, das kann der Lokalrival aus Oberhausen ebenso. 5:0 gegen den Wuppertaler SV nämlich ist ein richtiges Ausrufezeichen. Und ich erinnere mich da noch an unsere zweite Folge von Fupalava zurück. Da hatten wir damals den sportlichen Leiter von RWO, Dennis Lichtenwimmer-Conversano, zu Gast. Der sprach da vor allem darüber, dass man mit Wuppertal gegen eine Mannschaft spielt, die gewissermaßen die gleichen Erfahrungen wie man selbst erlebt. Sowas wie Kaderumbruch, viele neue Gesichter und dann braucht es manchmal einfach nur ein bisschen Anpassungszeit. Grundsätzlich war da aber trotzdem kein gewaltiger qualitativer Unterschied zwischen den beiden Teams zu erwarten. Also vor dem Spiel zumindest. Man hat ja damals auch beim Emscher Inselcup in Oberhausen gegeneinander gespielt. Damals war es dann wirklich ein launiges 0:0 Unentschieden. Es haben aber auch auf beiden Seiten ein paar Stammspieler gefehlt. Aber das, was jetzt am Samstag passiert ist, das war jetzt wirklich nicht zu erwarten. Also RWO war wirklich in allen Belangen komplett überlegen. Wuppertal hat sich einen Konter nach dem anderen gefangen und dann auch wirklich Geschenke verteilt. Unter anderem dann vor dem 3:0 ein Pass in die Füße von Mo Stoppelkamp und der macht daraus dann mal eben 40 Meter Tor, war wirklich schön anzusehen. Kurz danach war das Spiel komplett entschieden mit der gelb-roten Karte für Kevin Hagemann. Also der WSV muss jetzt erstmal schnell einiges auf links drehen, denn auch am ersten Spieltag gegen Türksport Dortmund war das spielerisch jetzt eher ungenügend und da hatte man dann auch Glück, dass Türksport in der Schlussphase einen Elfer verschießt. Also grundsätzlich nach 3 Jahren jetzt immer wieder oben dabei, zweiter Platz, dritter Platz, müssen sich die Fans der Rhein-Löwen jetzt auch irgendwie wieder auf etwas weniger erfolgreichen Fußball einstellen und was anderes ist jetzt wirklich nicht zu erwarten. Viel mehr Positives kann der KFC Uerdingen aus der zweiten Regionalliga-Partie mitnehmen. Zwar ging jetzt auch das zweite Spiel der Saison mit 1:2 gegen die Reserve von Schalke 04 verloren, aber das sah bei weite Strecken schon vielversprechend aus. Eindrücke aus Gelsenkirchen nach der Partie liefert uns KFC-Reporter Marc Fischer von der Rheinischen Post.
Ja, hallo Markus, grüß dich, hier ist der Marc. Also, meine kurze Einschätzung zum Spiel vom KFC hier auf Schalke. Insgesamt als Überfazit, absolut verbesserte Leistung. Also der KFC hat sich deutlich verbessert gezeigt im Gegensatz zum Spiel am ersten Spieltag gegen Lotte. Da hat man ja sehr viele Abstimmungsprobleme noch gesehen. Das war hier heute deutlich besser. Beide Mannschaften zu Beginn relativ körperbetont, forsch rangegangen, wollten den Gegner früh jeweils in der eigenen gegnerischen Hälfte unter Druck setzen. Hat dann so semi-gut funktioniert, gab so eine Halbchance von Werner in der Anfangsphase und just da rein kam dann das 1:0 vom FC Schalke. Die blieben dann auch deutlich stärker am Ball und hatten gerade bis zur 25. Minute einige hochkarätige Chancen und hätten schon viel eher auf 2-0 stellen können. Das passierte dann in der 26. Minute. Und der KFC aber relativ unbeeindruckt. Je länger das Spiel dauerte, gerade in der ersten Halbzeit, umso besser kamen die Jungs von Levi Johann rein und haben sich dann eben auch mit dem schnellen Anschlusstreffer in der 28. Minute durch Nazareno Ciccarelli belohnt. Haben das Spiel dann eigentlich in der Folge sehr ausgeglichen gestaltet. In der zweiten Halbzeit war auch der KFC für mich die bessere Mannschaft. Da ist Schalke deutlich geschwommen, hatten dann auch mehr Probleme mit dem KFC. Uerdingen hatte dann auch eben die Elfmeterchance, den haben sie aber vergeben. Und ein 2-2 wäre ein gerechtes Ergebnis gewesen. Aber am Ende fährt man heute erneut ohne Punkte nach Hause. Aber aus KFC-Sicht sollte das auf jeden Fall Mut machen, die Leistung heute. Also mit so einer Leistung dürfte es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis die ersten Punkte dann auch auf dem Konto stehen. Man ist jetzt auf jeden Fall in der Regionalliga angekommen.
Ein erstes Kompliment geht dann auch in Richtung Trainer René Levi Johann. Der hat nämlich auf den dominanten Fußball der Schalker reagiert und dann in der zweiten Hälfte taktisch umgestellt. Ohnehin war über den Spielverlauf immer wieder zu vernehmen, wie er lautstark korrigierte, ermutigte und taktische Anweisungen gab. Also als nächstes geht es dann jetzt gegen den FC Gütersloh, der ebenfalls die ersten beiden Spiele verlor. Danach gegen Rödinghausen und Türkspor Dortmund. Und spätestens dann sollten auch die positiven Ansätze, die jetzt schon gegen Lotte sichtbar waren und jetzt gegen Schalke einfach nur häufiger und offensichtlicher, dass eben diese positiven Ansätze dann auch in etwas Zählbares umgemünzt werden. Abrunden wollen wir unseren Recap zur Regionalliga mit dem sicherlich wildesten Spiel. Am Hinting war Fortuna Köln beim ersten FC Bocholt zu Gast und hier hatten wir auch dann die meisten Tore des Spieltages. Am Ende stand es dann 5:3 für die Fortuna, war sehr kurios anzuschauen, muss man sagen. Köln ging jeweils dreimal in Führung und Bocholt schaffte dann immer wieder den Ausgleich bis zum 3:3 und in der Schlussphase hatte dann der FCB nichts mehr dem Doppelpack von Marvin Mika zum 4:3 und 5:3 entgegenzusetzen. Das Ganze mag man aus Sicht von Bocholt jetzt schon als Fehlstart abstempeln. 2 Spiele und 2 Niederlagen stehen jetzt erstmal zu Buche, aber... Und an diesem Aber sollte man sich als Fan der Bocholter wirklich aufrappeln. Rein spielerisch hatte das jetzt nichts mehr mit den blutleeren und lethargischen Auftritten aus der Rückrunde zu tun. Also Bocholt ist in der Lage, und das haben sie jetzt gezeigt, geradlinig über Schubin, Asibi Mensah und Lorch nach vorne zu spielen. Und gerade gegen etwas schwächere Gegner fliegt einem dann auch nicht jeder Konter um die Ohren, wie das jetzt gegen Köln der Fall war. Also vorsichtige Prognose. Als nächstes geht es gegen Wieden, Schalke 2, Rödinghausen und Uerdingen. Also bis dahin wird man wieder in die Spur gefunden haben. Nicht, dass Bocholt jetzt alles gewinnt, aber rein offensiv hat man ja schon gezeigt, was möglich ist. Jetzt kommt es einfach nur auf die richtige Mischung an. Bei den Junioren fiel nun am Wochenende auch der Startschuss für die neue DFB-Nachwuchsliga. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, nochmal das Format so einfach wie möglich erklärt. Bundesweit werden alle Mannschaften auf jeweils 8 Achtergruppen eingeteilt. Am Ende bilden die jeweils besten 3 Mannschaften die Vorrundengruppe A, alle anderen die Vorrundengruppe B. Entscheidend für den Meisterschaftskampf ist hier aber die Gruppe A. Also konzentrieren wir uns erstmal darauf. In der Hauptrunde, die darauf folgt, muss man in einer seiner 6er-Gruppen unter die besten 4, ich weiß, sehr viele Zahlen, aber folgt mir kurz, um an der Finalrunde teilzunehmen, muss man, wie gesagt, unter die besten 4. Dann gibt es das normale K.O.-System bis zum Titel, sprich Achtelfinale, Viertelfinale und so weiter bis Finale und dann Meisterschaft. Soweit, so gut. Für den Niederrhein ist in der Vorrunde eigentlich nur die Gruppe C von Interesse. Da spielen nämlich der MSV Duisburg, Rot-Weiß Essen, Fortuna Düsseldorf und Aufsteiger TSV Meerbusch. Und scheinbar gab es am Wochenende auch irgendwas gratis bei 5-0 Siegen, anders kann ich mir das ja beinahe nicht erklären. Auch hier hatten wir 2 davon, jeweils mit schlechterem Ende für die Niederrhein-Teams. RWE verliert mit 0-5 gegen Borussia Dortmund, ebenso wie der MSV Duisburg beim SV Meppen. Auch der TSV Meerbusch startet mit einer Pleite. 1-4 ging das erste Spiel gegen Preußen Münster verloren. Das Spiel zwischen Düsseldorf und Schalke 04 wurde abgesagt und muss dementsprechend noch nachgeholt werden. Wir springen in die Landesliga mit, ich würde mal sagen, einem der Transfers der Saison. Sinan Kurt zur Holzheimer SG. Und der dürfte, glaube ich, den meisten Fans ein Begriff sein. Damals als Riesentalent hatte er den Sprung zum FC Bayern gewagt, konnte sich da jedoch nie wirklich durchsetzen. Und wie es dann im Profigeschäft so ist, wenn es dann manchmal einfach nicht auf Anhieb klappt, muss man dann immer wieder neu anfangen, sich neu orientieren und halt neue Vereine suchen. Ist dann viel rumgekommen. Vor 4 Jahren landete er dann auch schon einmal am Niederrhein, damals beim SV Strahlen, kam da immerhin auf 7 Spiele. Danach ging es jedoch in die erste slowakische und zweite türkische Liga. Jetzt dann eben zurück nach Deutschland zur Holzheimer SG. Und ich muss sagen, dass ich mich wirklich ein bisschen ärgere, dass der Transfer erst am Freitag bekannt gegeben wurde. Denn für unsere letzte Folge von Fupalava hatten wir ja eigentlich mit Hamid Derakhshan und Simon Büttgenbach, also Trainer und sportlicher Leiter der HSG, die perfekten Gesprächspartner. Und die hätte ich dann gerne dazu befragt, was sie dann dazu denken, was die von ihm erwarten und so weiter. Aber wie dem auch sei, ne? Also das dürfte vielleicht noch mehr Augenpaare nach Holzheim richten. Es ging ja ohnehin schon heiß her in Sachen Transfers und das setzt dem Ganzen jetzt nochmal die Krone auf. Für mich wird es jetzt besonders interessant, in welchem Zustand Kurt aufschlägt. Er ist ja jetzt seit Februar vereinslos und dann braucht man manchmal auch ein bisschen Zeit, um diese gewisse Matchfitness wieder zu bekommen. Ich könnte mir deshalb vorstellen, dass er jetzt nicht direkt beim Auftaktspiel gegen den SC Velbert in knapp 2 Wochen zum Einsatz kommt. In jedem Fall soll er also eine zentrale Rolle in den Planungen der HSG einnehmen. Der nächste große Name jetzt also. Die Favoritenrolle in der Landesliga 1 hatten die Holzheimer ja schon vorher angenommen. Wie gesagt, in knapp 2 Wochen geht es dann los. Dann kann man wirklich sehen, inwiefern dann die inzwischen richtig groß gewordenen Erwartungen um die Holzheimer SG, inwiefern die denen dann gerecht werden können. In weiteren Transfer-News schauen wir uns den nächsten Kracher an. Diesmal jedoch für ein Team aus der Kreisliga A. Und zwar hat sich der FC Bosporus Düsseldorf Oberligastürmer Talha Demir vom VfB Hilden gesichert. Wir sprechen hier dann auch von gehobenem Oberliganiveau bis hin vielleicht sogar zu Regionalliganiveau. Insgesamt 85 Tore in 174 Spielen in der Oberliga, 14 davon in der vergangenen Saison. Dementsprechend hat Demir wirklich nichts in der Kreisliga A zu suchen. Aber, und das haben die Spatzen schon etwas länger von den Dächern gepfiffen, Demir ist beruflich stark eingebunden und kann das inzwischen nicht mehr mit der Oberliga vereinbaren. Jetzt ist einfach die Frage, wie sehr ein einzelner Spieler eine Mannschaft aufwerten kann. Der FC Bosporus war in der vergangenen Saison jetzt 7., hat noch nie zuvor Bezirksliga gespielt und neben Demir immerhin ein paar interessante Spieler vom TSV Eller dazu geholt, aber nichts, was einen jetzt umgehend zum Aufstiegskandidaten machen würde. Mit Demir ist das jetzt vielleicht was anderes und da geht es dann einfach nur darum, wie oft er dann wirklich am Wochenende spielen kann. Stichwort Arbeit. Kommt er am Ende dann wirklich auf seine 30, 40 Tore plus, wird Bosporus ja automatisch auch weiter oben mitspielen können und dann sind wir mal gespannt, ob es dann vielleicht sogar noch zu dem ganz großen Wurf reichen könnte. Weiter geht's in den Kreis Kleve-Geldern und zwar krönten sich dort die Sportfreunde Bruckhäusen nach zuletzt 3 erfolglosen Finalteilnahmen in den letzten 11 Jahren zum ersten Mal als Sieger des FOBA Supercups. Im Finale gegen den Uedemer SV gelang ein 3-1-Sieg. Die Sportfreunde gingen noch in der ersten Halbzeit mit 2-0 in Front durch Tore von Nils Hanalek und Lukas Schermers. Die Führung konnte man dann die längste Zeit verwalten, ehe Tim Kerkmann mit dem Anschlusstreffer für den USV noch einmal die Schlussviertelstunde eingeläutet hatte. Danach wurde es nochmal eng, aber Nick Ernst brachte letztendlich den entscheidenden Treffer auf Seiten von Bruckhäusen. Am Ende waren es dann 6 Siege. Aus 6 Spielen, eine tolle Quote vor Saisonbeginn und als Turniersieger kann man dann auch mit einem ordentlichen Selbstvertrauen in die kommende Spielzeit gehen. Ausnahmsweise schauen wir auch mal ganz weit nach oben und zwar nehmen wir das Aufeinandertreffen von 2 Essener Jungs zum Anlass, ein Spiel aus der 2. Bundesliga mitzunehmen. Hier ging es um Noel Futkoy von der Spielvereinigung Greuther Fürth und Yassine Butschama vom SC Preußen Münster, deren Teams sich zum ersten Spieltag in der zweithöchsten Spielklasse gegenüber gegenüberstanden. Das Ganze mit dem besseren Ende für Futkoi. Fürth gewann mit 3-1, Futkoi spielte auch über 89 Minuten und holte den Elfer zum Führungstreffer heraus und hätte nach knapp 2 Minuten auch schon selbst sein erstes Tor erzielen können, vielleicht sogar müssen, wenn man sich das nochmal anschaut. Doch er traf freistehend vom Tor den Ball nicht richtig. Vielleicht war das dann noch die Nervosität am Anfang seiner ersten paar Minuten in der zweiten Bundesliga, kann man dementsprechend auch verstehen. Aber man hat ihm auf jeden Fall auch angesehen, dass er sich richtig geärgert hat, die große Chance dann liegen zu lassen. In jedem Fall hat er sich dann aber trotzdem erstmal festgespielt auf der Doppelspitze, weil er auch sehr gute und ansprechende Leistungen in der Vorbereitung gezeigt hat. Und mit seinem Einsatz können sich jetzt ein paar seiner Ex-Clubs auf einen angenehmen Geldregen freuen. Da wäre zunächst der ETB Schwarz-Weiß Essen, für die in der Jugend und dann erfolgreicher und auch bekannterweise in der Oberliga spielte, und auch Tura 86 Essen, ein früherer Jugendclub von ihm. Beide können sich auf einen niedrigen bis mittleren fünfstelligen Betrag freuen. Dazu kommt dann deutlich weniger für Rot-Weiß Essen, die können sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag freuen. Für Futkoi unter dem Strich ein gelungenes Debüt. Er scheint da irgendwo seinen Platz gefunden zu haben, vorne in der Spitze bei Greuther Fürth. Könnte dann über den Verlauf der Saison irgendwo der 1:1 Ersatz für Amindo Sieb werden. Der spielt inzwischen in der Bundesliga für Mainz. Vielleicht kann Futkoi dementsprechend auch einen ähnlichen Weg einschlagen. Etwas weniger erfolgreich, sowohl persönlich als auch mannschaftlich, war das erste Saisonspiel für Buchama. Schließlich saß er bei der Pleite seines Vereins jetzt 90 Minuten auf der Bank. Groß geworden beim FC Krai ging es auch für ihn in den vergangenen Jahren steil nach oben, ebenso wie für Futkoi, aber weniger durch Vereinswechsel als durch Aufstiege mit Münster. Also ob als Joker oder von Anfang an, hat er in den vergangenen beiden Jahren, wo man jeweilig aufgestiegen ist, auch fast jedes Spiel mitgemacht. Also für ihn ein sicherlich unbefriedigender Start in die Saison. Man kann jetzt aber durchaus damit rechnen, dass er wieder wie in den vergangenen beiden Jahren auf seine Einsätze kommt. Zu guter Letzt schauen wir noch auf ein paar interessante Testergebnisse. Der FC Büderich bleibt weiter ungeschlagen. Gegen die Oberligamannschaft von Fortuna Köln erkämpfte man sich ein 4-4. Dabei sah alles nach einem Sieg für die Kölner aus. Dank starker Chancenverwertung gingen die Gäste auch schon in der ersten Hälfte mit 3-0 in Führung. Doch Büderich stellte die Partie nochmal komplett auf den Kopf und ging durch Leon Lepper in der 73. Minute sogar noch in Führung. Erst kurz vor Schluss muss man nochmal den Gegentreffer dann zum Ausgleich schlucken. Das schwierige Jahr nach dem Aufstieg ist jetzt erstmal überwunden und es wird spannend, wie sich Büderich dann in der kommenden Saison schlägt und ob man sich dann dementsprechend auf dem Oberliganiveau etablieren kann. Ein weiterer Oberligist zeigt sich schon einmal in Frühform vor Saison. Start. Der SC Nettetal gewann im Finale des Burgpokal Brüggen mit 2:1 gegen den SC St. Tönes und ist ebenfalls noch ungeschlagen in der Vorbereitung. Die gute Form wird es vielleicht auch einmal brauchen. Nettetal hat direkt zu Beginn den stark aufgerüsteten TSV Meerbusch und dann auch noch Germania Ratingen vor der Brust. Da wird sich dann zeigen, welche Aussagekraft die Testspieler hatten. Dann fiel der Startschuss im Kreispokal Grevenbruch und Neuss. Hier hieß es dann zumeist Kreisliga A gegen Kreisliga B und das ohne sonderliche Überraschungen. Die nominellen Favoriten haben sich dabei quasi ohne Ausnahme durchgesetzt. Zumindest 3 Elfmeterschießen gab es dabei zu bestaunen. Dabei setzte sich der VfR Büttgen gegen die SG Orken Neuthausen durch. Die DJK Novesia Neuss gewann gegen den SV Polizei Neuss und Neukirchen Höchrath zwang den SV Rheinbach Stürzelberg in die Knie. Und das war's auch für eine neue Folge von Fupalava. Mein Name ist Markus Becker. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Heute mal ohne Gast Auftritt, aber berechtigterweise, weil es sehr, sehr viel zu berichten und zu erzählen rund um den Niederrhein gab. Aber für die Zukunft könnt ihr euch auf jeden Fall auch auf weitere spannende Gastauftritte freuen. Wenn ihr weitere Vorschläge für Feedback oder vielleicht Ideen, Wünsche oder ähnliches habt, schreibt uns einfach eine E-Mail unter fupa@rp-digital.de. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Auftakt in die neue Woche. Bleibt gesund und bis bald.